Guten Morgen. Zuerst muss ich sagen, vielen Dank Jan und alle euch für die Einladung, für Christian und ich hier endlich Gottesdienst mit euch zu feiern. Wir sind froh, hier zu sein und freue mich auf unsere gemeinsame Zeit heute. Wir haben den Text schon gelesen, so ich werde schon anfangen. Hier in Apostelgeschichte 21 befinden wir uns in einem großen Wendepunkt des Buches. 21 ist einer der größten Drehpunkte. Soweit würde viel über die Kirche, Missionsreisen und die Ausbreitung des Evangeliums berichtet. Aber hier wird etwas sich verändern. Nehmt ihr euch einen Moment Zeit, um euch in Pauls Lager zu versetzen. Paul ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und anstatt Überraschungen und Ungewissheit zu erleben, hat Paulus Gott gnädig gesagt, was auf ihn zukommt. Paulus weiß genau, was er erwarten soll. Und beim ersten Blick sieht es vielleicht nicht so gnädig aus. Auf dem ganzen Weg nach Jerusalem fliehen ihn die Menschen an, nicht zu gehen. Du musst nicht gehen. Der Heilige Geist selbst offenbart Paulus und den anderen immer wieder, was genau passieren wird. Und was wird passieren? Vielleicht kennt schon einige von euch. Von diesem Punkt und vorne, Paulus wird nie wieder frei sein. Nie wieder frei sein. Von diesem Punkt, Paulus wird ständig unter dem Schatten von Not, Verfolgung, Ungewissheit und Tod leben. Von diesem Punkt wird kürzer großartige Gelegenheiten des Evangelium-Mitteilens verstreut zwischen Tagen, Wochen, Monaten und manchmal Jahren von alltäglicher, ereignisloser und wahrscheinlich sehr langweiliger Erfahrungen. Am Ende unseres Predigttexts kommt Paulus schließlich in Jerusalem an. Das ist der Wendepunkt. Das war's. Es beginnt den letzten Teil. Also was finden wir hier in diesem Vers? Oder bessere Frage, mit welcher Einstellung geht Paulus in dieses neue Kapitel seines Dienstes, in dieses neue Kapitel seines Lebens? Wie sollte er sich fühlen? Stell dir vor, das endet deine Freiheit. Verfolgung, Gefängnis, Tod steht vor dir. Wie würdest du dich fühlen? Wie würdest du dich verhalten? Um dabei zu helfen, denk an deine häufigen Reaktionen auf die unerwarteten Probleme unseres Lebens. Vielleicht, wie gehst du normalerweise zum Beispiel mit unerwartete Problem um. Verlust des Arbeitsplatzes oder ein Arbeitsproblem. Finanzielle Probleme, Eheprobleme, Familienprobleme, einen Autounfall, Verletzung, Krankheit, Tod, Verrat. Wie gehen wir mit diesen Problemen um? Oder wie reagieren wir? Wie gehen wir zum Beispiel mit gewöhnlichen, vergesslichen Tagen um? Zum Beispiel, wie würden wir damit umgehen, wenn wir wie Paulus 2 Jahre unseres Lebens in einer Gefängniszelle verbringen müssten? Und dies ist kein modernes Gefängnis. Nein, hier ist man ohne Unterhaltung, ohne Trost und total abhängig von Freunden und Familie. Nur du und deine Gedanken ist alles, was du in der Zelle hast. Wie würdest du mit dieser Zeit umgehen? Martin Lloyd-Jones sagt oft, dass ein Mann, der 3 Wochen lang in einem Krankenhausbett liegen muss, wirklich sieht und wirklich weiß, wer er ist. Wie wäre unsere Einstellung im Vergleich zu Paulus' Haltung, wenn wir in seiner Lage sind? Um zu vergleichen, lass mich seine Aussage wieder vorlesen aus Apostelgeschichte 21, Vers 13. Aber Paulus antwortete, ich bin bereit. Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Jesus Christus. In Angesicht von Tod, Verlust und Gefängnis ist Paulus unbeeindruckt von seinen Umständen. Er ist vollkommen vorbereitet und erwartungsvoll. Es ist unglaublich. Wie gesagt, ist er weder ignorant noch naiv. Er hat seine nahe Zukunft nicht missverstanden. Und wie bereits gesagt, gibt es absolut nichts Überraschendes. Paulus hat alle Details, alle Informationen. Und dennoch behält er diese entschlossene Haltung bei. Ich bin bereit. Wie kann das sein? Das ist die Frage für heute. Wie kann das sein? Wie kann er mit den bevorstehenden Schmerzen und Verfolgungen so gut umgehen? Aber ich kann schon hören, was vielleicht ein paar von euch sagen möchten. Ja, das ist so, aber das war doch nur Paulus. Er war ein Superchrist. Ich bin kein Paulus. Er ist etwas Besonderes. Er war einzigartig und ich kann nicht so sein. Das sollen wir nicht erwarten. Aber ihr seht, dass dies eine Schwäche in unserem Glauben offenbart. Und auch mein. Viel zu oft lesen wir die Bibel auf diese Weise falsch. Wenn wir Bücher, zum Beispiel wie die Apostelgeschichte, lesen, sollen wir nicht von den Menschen beeindruckt sein. Abraham, David, Petrus, Paulus und andere, die sind nicht die Helden der Bibel. Durch Menschen wie Paulus können wir die Kraft und die Herrlichkeit des Heiligen Geistes am Werk sehen. Er ist der Held dieser Geschichte. An Paulus können wir sehen, wie Gott sogar seine Feinde in seine Söhne verwandeln kann. Das ist der Punkt der Apostelgeschichte. Also dies können wir heute Morgen als einen Grundsatz festlegen. Und der Grundsatz steht, diese Einstellung, ich bin bereit, diese Einstellung von Paulus ist nicht besonders paulinisch, sondern ein Produkt der Christlichkeit. Ich kann wiederholen. Diese Einstellung, wenn Paulus sagt, ich bin bereit, das ist nicht besonders paulinisch, sondern ein Produkt der Christlichkeit. Die Apostelgeschichte soll zeigen, wie ein Leben mit dem Heiligen Geist aussieht. Die Kraft und die Gnade und das Vertrauen, das wir im Herrn haben können. Paulus ist nicht besonders, weil er Paulus ist. Paulus behauptet nicht, ich bin bereit, weil er seine Ausbildung abgeschlossen hat oder weil er sich lange vorbereitet hat oder weil er eine zu zähliche Dosis des Heiligen Geistes bekommen hat. Nein, Paulus demonstriert uns einfach, wie es aussieht, ein normaler Christ zu sein. Wenn es nicht besonders paulinisch, sondern ein Produkt der Christlichkeit ist, ich bin bereit zu sagen, dann sollten es für jeden Christ zugänglich sein, oder? Das heißt, wir müssen fragen, wie kann Paulus sagen, ich bin bereit? Und dann, wie können wir, ich bin bereit, sagen? Es gibt viel dazu zu sagen, aber wegen der Zeit werde ich heute Morgen nur drei Aspekte der Christlichkeit an euch erinnern. Und der erste ist dies. Paulus ist bereit wegen des Evangeliums. Oder besser gesagt, Paulus ist bereit, weil er eine Beziehung mit Gott hat. Und wo finden wir diesen Text? Wenn er über Jesus spricht. Überlegt einen Moment mit mir bitte, wer genau dieser Paulus war. Wer genau diese großartige Aussage macht. Früher in der Apostelgeschichte sehen wir, dass er ein Verfolger der Kirche war. Aber warum? Weil er sagte uns in Philipperbrief Kapitel 3, er sagte, dass er durch seinen Glauben, falschen Glauben, aber Glauben, inspiriert würde. Paulus war vorher das ultimative Beispiel für selbstgemachte und von Menschen gemachte Gerechtigkeit. Er strebte danach, in jeder Hinsicht perfekt zu sein. Er folterte, verfolgte, inhaftierte und tötete Christen als Folge davon. Aber jetzt ist es anders. Jetzt hat er sich verändert. Jetzt ist er selbst ein gefolterter, verfolgter, bald inhaftierter und schließlich ermordeter Christ. Was für eine Umkehr. Die anderen Apostel haben ähnliche Änderungen auch gemacht. Zum Beispiel Petrus. Petrus war ein ungebildeter Fischer, mütig, emotional, unüberlebt, völlig ahnungslos und verleugnete Christus. Nach dem Tod saß Petrus verängstigt und versteckt. Und doch verwandelte er sich in einem mächtigen, redegewandten, autoritären Leiter, der schließlich auch gekreuzigt wurde. Wie kann das sein? Das ist auch so mit alle den 12 Jüngern. Die verwandelten sich von verängstigten und wissenden Anhängern in große, mächtige, wichtige Leiter, wobei alle außer Johannes einen schrecklichen Tod erlitten. Was hat sie geändert? Was hat sie verändert? Und es gibt nur eine einzige Erklärung auf der ganzen Welt. Sie haben Gott kennengelernt. Sie haben Gott kennengelernt. Das ist die Erklärung. Gott, der Vater, rechnete ihnen ihren Glauben an ihn und an die Werke Jesus gnädig als Gerechtigkeit an. Und Gott erfüllte sie mit dem Geist, damit sie lebten und wuchsen, um der Sünde immer mehr zu sterben und der Gerechtigkeit immer mehr zu leben. Diese Menschen waren tot für die Sünde und aber lebendig in Christus. Das Alte war vergangen und das Neue war gekommen. Ich bin bereit, ist eine Aussage, die nur ein gerechtfertiger Mann sagen kann. Paulus' Sünde sind bezahlt worden und er weiß das. Und er hat die Gerechtigkeit Christi geschenkt bekommen und er weiß das. Er glaubt an das. Er wird völlig gerecht vor Gott stehen. Und Paulus wird geheiligt. Das ist auch ein Teil des Evangeliums. Er hat diese Einstellung nicht einfach selbst entwickelt. Ich bin bereit, ist eine Einstellung, die man nicht wahrlich selbst machen kann. Nein, diese Bereitschaft zu sterben, diese Fähigkeit, sich der Not stellen, die sind in diesen Mann hineingewachsen. Diese Einstellung oder Haltung ist die Frucht Gottes in seinem Leben, nicht irgendein einwilliger Junge oder eine Pflicht. Nein, Gott sagte uns, weil es ist nicht nur Paulus, sondern uns, Gott sagte uns in 2. Petrus 1 zum Beispiel, dass er seinem Volk alles gegeben hat, was zur Gottseligkeit und zum Leben gehört. Das heißt, dass wir alles haben, was wir brauchen, von Gott. Er sagte uns in Epheser 2 auch zum Beispiel, dass wir seine Schöpfung sind, neue Schöpfung, erschaffen in Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Mehr und mehr konnten wir geben. Aber der Punkt ist so, alles, was wir gerade erklärt haben, ist nicht besonders zu Paulus. Ich habe einfach grundsätzliches Christentum erklärt, das uns allen angeboten wird. Aber ich frage dich, lieber Christ, und ich kenne euch nicht, aber als Freund und als Brüder, ist das auch deine Geschichte? Wenn du ein Christ bist, erinnerst du dich daran, was das bedeutet. Der Vater hat dir ein Herz nach Christus geschenkt. Dein Name steht im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist, vor Grundlegung der Welt an. Du bist in Christus gerechtfertigt worden. Und er ist für deine Sünde gekreuzigt und gestorben. Der Heilige Geist ist in dich eingezogen und lebt jetzt in dir. Er schafft in dir einen neuen Mann oder eine neue Frau. Er tötet das Alte ab, entfernt die Überreste und sieht das Neue an. Wir sind das Volk, das Gottes Gesicht sehen wird. Wir sind das Volk, das immer mit Gott leben wird. Ist das deine Geschichte? Der einzige Unterschied zwischen der Einstellung Paulus und unsere ist der Glaube an die Rechtfertigung und der Fortschritt der Heiligen, der Heiligung. Bist du bereit, dich in diesem Leben allem zu stellen? Oder bist du immer noch besorgt über deine Stellung vor Gott? Paulus ist bereit, weil er eine neue Schöpfung und gerechtfertigt ist. Paulus ist bereit, weil er Gott kennt. Und Paulus ist bereit wegen des Evangeliums. Bist du bereit wegen des Evangeliums? Das ist der erste Aspekt. Paulus ist bereit wegen des Evangeliums. Der zweite Aspekt der Christlichkeit, warum Paulus bereit ist und der uns ermöglicht, ich bin bereit zu sagen, ist seine Unterordnung. Paulus ist bereit, seine Unterordnung. Im Licht seiner Erlösung und Heiligung hat Paulus auch Gottes Herrschaft über sein Leben angenommen. Kurz gesagt, Paulus stimmt zu, dass sein Leben nicht sein eigenes Leben ist. Paulus ist in der Lage, Mühsal, Leiden und den möglichen Tod mit solcher Zuversicht, Standhaftigkeit und Entschlossenheit zu ertragen. Warum? Weil er kein Gefühl des Ansprüchs oder des Eigentums an seinem Leben hat. Um klar zu sein, meine ich mit Leben nicht nur das biologische Leben, sondern auch sein Wohlbefinden, seinen Komfort, seine Bedürfnisse, seine Zeit, seinen Besitz, seine Beziehungen. Er beansprucht keines davon als sein Eigentum. Er erkennt sie als Geschenke des Herrn an, die ihm bei Gelegenheit gegeben werden und die er nicht erwarten kann oder soll. Ja, ich wage zu behaupten, dass dieser Teil des christlichen Lebens viel schwieriger ist anzunehmen. Von Zeit zu Zeit treffe ich als Pastor Menschen, die Rettung Gottes nicht akzeptieren wollen. Sie wollen nicht bekennen, dass sie Sündige sind. Es passiert. Aber ansonsten gibt es viel, viel mehr Menschen, die bereit sind, die Liebe und die Gnade Gottes anzunehmen. Liebe und Gnade hören sich gut an. Und sie fühlen sich gut. Und wer will nicht jemanden um sich zu kümmern oder zu sorgen? Aber es wird problematisch, weil Menschen die Rettung Gottes sowie ihre eigene Freiheit halten wollen. Und das kann nicht sein. Und hier kommt der Haken. Hier haben wir einen schwierigen Vorschlag. Und wir müssen es klar verstehen. Wenn du dich ganz und gar der Herrschaft Gottes unterordnet, kann es sein, dass dein Leben nicht so läuft, wie du es erwartest oder du willst. Es kann sein, dass du den eingeschlagenen Karriereweg nicht fortsetzt oder dass du dein Geld nicht so ausgibst, wie du es anfangs getan hast. Es könnte sein, dass du nicht dieselbe Kirche hast, die du bevor hattest. Oder dass du die Person heiratest, die du dich vorgestellt hast. Oder dass du keine Kinder hast, wie du es dich vorgestellt hast. Es konnte sein, dass du nicht in der Rente gehst, wie du es dich vorgestellt hast. Dass du nicht dieselbe Freunde, Gewohnheiten oder Lebensstil beibehaltest, die du jetzt genießt. Als Christen geben wir Potenzial alles auf. Aber warum? Warum ist das wichtig? Müssen wir aus Pflicht in das christliche Leben? Warum ist das ein Teil? Hier gibt C.S. Lewis uns ein sehr hilfreiches Beispiel. Umzuschreiben, stellt ihr vor, dass wir ein Haus sind oder dass du ein Haus bist. Denken wir oft, wenn wir uns Gott unterordnen, dass er kommt und unser Leben ein bisschen renoviert oder ein bisschen umbaut. Der Herr wird zu uns kommen und vielleicht nur um hier aufzuräumen, oder er räumt diesen einen Schrank aus. Vielleicht wird ein Teppich ausgetauscht und insgesamt verbessert er unser Leben. Gott nimmt mein jetziges Leben und macht es besser. Das denken wir oft aus Christentum. Er tut nur, was ich nicht tun kann. Aber in Wirklichkeit, wie kommt Gott? Gott kommt mit einem Presslufthammer, einem Brecheisen und einem Abrissbagger. Er riss alles nieder und baut an seiner Stelle ein total neues Haus auf. Und er baut nicht nur einfach ein neues Haus auf, sondern baut er ein Schloss. Und was wichtig ist, ist, dass er diese nicht nur für uns baut, sondern für sich selbst, um darin zu wohnen. Das ist Christentum. Und das deshalb hat er uns seine Tempel genannt. Deshalb hat Paulus selbst gesagt in Galater 2, Kapitel 2, Vers 20. Er sagte, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt lebe, lebe ich durch Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Das ist Unterordnung. Unser Leben ist nicht unser eigenes und preis den Herrn davor. Als Folge davon ist Paulus bereit. Bist du bereit? Der letzte Aspekt dieser Morgen der Christlichkeit ist Glauben. Einfach Glauben. Paulus ist bereit wegen des Evangeliums. Paulus ist bereit wegen seiner Unterordnung. Und Paulus ist bereit wegen seines Glaubens. Der Glauben, den wir alle haben können. Paulus' Entschlossenheit ist nicht nur ein Produkt seiner Rechtfertigung und seiner Heiligung. Paulus' Einstellung ist nicht nur ein Produkt seiner Unterordnung, seines Kniebeugens vor König Jesus, sondern es ist auch ein Produkt des Glaubens. Was ist der Glauben? Der Glauben ist das Mittel, mit dem uns seinen Segen und seine Rettung anbietet. Damit ist Glauben einer der wichtigsten Aspekte unseres Lebens und unserer Erwartungen im Leben. Der Glaube wird oft in der Bibel als eine Form von Augenlicht beschrieben. Niemals findet man in der Bibel diese weltliche, falsche Vorstellung vom blinden Glauben. Theologe Simon Kistemaker sagte, der Glauben sei das Organ der Seele, das den Menschen befähigt, das Unsichtbare zu sehen. Negativ ausgedrückt ist Glauben nicht blinder Optimismus oder künstliche, erzeugte Hoffnung. Der Glauben ist weder Gefühle noch intellektuelle Zustimmung. Der Glauben ist nicht Hoffnung ohne Beweisen. Man kann glauben, dass 2 plus 6 19 ist, aber das ist unsinnig. Das ist nicht Glauben. Wir glauben nicht an alberne, als Christen glauben wir nicht an alberne, fantastische Bibelgeschichte wie Disney. Stattdessen sehen wir mit den Augen des Glaubens. Wir sehen alles im Leben mit den Augen des Glaubens. Das ist ein großer Unterschied. Der Glaube ist eine sehr reale geistliche Sicht auf die Welt. Und dies gilt nicht nur für die sogenannten religiösen Menschen, sondern für alle Menschen. Die Frage ist nur, woran glauben sie? Glaube ist nie blind und alle Menschen der Welt glauben an etwas. In unserem Fall als Christen blicken wir auf unseren Gott und seine Wahrheit. Durch den Glauben sehen wir die Welt, wie sie wirklich ist. Wir sehen dies überall in der Bibel, aber im Hebräerbrief Kapitel 11 zeigt uns viel. Es gibt viele, viele Beispiele von diesem Prinzip. Zum Beispiel gibt's Abraham. Abraham verlässt sein Haus. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte schon oder erinnert euch daran. Abraham verlässt sein Haus und ist bereit, wie Paulus, ist bereit, Isaak zu opfern, weil er etwas sieht, so sagte Hebräer 11. Hebräer 11, 19. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken. In anderen Worten, hat Abraham Gott gekannt. Er hat Gott gesehen. Er hat Gott kennengelernt. Und er hat diesem Gott vertrauen. Deshalb ist er bereit, sogar seinen Sohn zu opfern. Das ist der Glaube. Infolgedessen lebte Abraham sein Leben. Er war bereit, seinen Sohn aufzugeben. Gibt es viel mehr Beispiele, aber noch ein Beispiel. Hebräer 11 erklärt auch über Mose. Uns wird gesagt, dass Mose den ganzen Reichtum und das Ansehen Ägyptens aufgibt. Aber warum? Er hat es nicht aufgegeben, aber er hat es ausgetauscht. Wofür? Für die Schmach Christi. Warum? Weil, es sagte uns, er auf den Lohn schaut und den sieht, der unsichtbar ist. Das ist Glauben, es ist Augenlicht. Gott sehen und Gott kennen und ihm folglich vertrauen und dann so leben. Der Glauben stärkt uns in zweierlei Hinsicht, indem er uns zeigt, was wir in diesem Leben erwarten sollen und was wir in der Ewigkeit zu erwarten haben. In diesem Leben ist die Bibel eindeutig. Wir sollen Verfolgung und Bedrängnis, Schwierigkeiten und Frustration erwarten. Und wir wissen das. Deshalb ist Paulus nicht überrascht oder überrümpelt, sondern rechnet fest damit, dass der Rest seiner Tage schwierig sein wird. Er erwartet das. Und sehr ein großes Problem in unserer modernen christlichen Kultur ist, dass wir auch Schwierigkeiten sehen und erwarten, aber wir gehen einen Schritt weit, zu weit. Wir verweilen in unseren Problemen. Wir erlauben persönlichen Gebrochenheit, uns zu definieren. Wir erlauben dem, was wir sehen, uns zu kontrollieren. Und wir akzeptieren unseren gefallenen Zustand, unsere Unfähigkeit und unser Versagen. In manchen Fällen sogar unsere Sünde. Wir leben in Niederlage und Ohnmacht. Und wir glauben diese subtile, aber mächtige Vorstellung, dass wir nicht so viel von Gott erwarten sollten. Aber Freunde, es ist nicht Paulus' Akzeptanz seiner Sünde, die Akzeptanz seiner Gebrochenheit, die Akzeptanz der Umstände oder des Status Quo, die ihn befähigt, ich bin bereit zu sagen. Nein, es ist wie Römer 8 beschrieben, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns gelebt hat. Die verschiedenen Kirchen hier in der Apostelgeschichte betrachten die Abreise Paulus nach Jerusalem aus einer Verschwendung oder aus einer Tragödie. Aber es war in vielerlei Hinsicht der Höhepunkt von Paulus' Karriere. Er kommt triumphierend in Jerusalem an. Und sein Zeugnis kannte keine sozialen oder politischen Grenzen. Er würde später, am Ende des Tages, schließlich selbst vor dem römischen Kaiser bezeugen. Warum? Wegen Glauben. Er sieht die Wahrheit. Er sieht die Kraft des, oder besser gesagt, die Kraft des Glaubens kommt nicht von der Person, die den Glauben hat. Ganz oft denken wir, dass Paulus so stark war. Und deshalb ist sein Glauben so stark. Aber nein, die Kraft des Glaubens kommt von dem Objekt unseres Glaubens. In unserem Fall ist es der allmächtige Gott der Bibel. Er ist, ist der Objekt unseres Glaubens. Und er ist der Grund, warum unseres Glaubens funktioniert und so stark ist. Natürlich kann Paulus dann sagen, ich bin bereit. Er hat Gott gesehen. Er hat der wahre Gott gesehen. Der Glaube an Christus wird als Gerechtigkeit gutgeschrieben. Und der Glaube Und die Verheißungen Gottes und die Kraft des Geistes stärken und ermutigen uns gegen alle Feinde dieser Welt. Egal wie groß oder wie klein diese oder alle unsere Gemeinde sind und egal in welchem Land unsere Gemeinde steht, wir sind in der Offensive. Wir marschieren durch das Leben als Sieger aufgrund des vollendeten Werkes von Christus. Die Pforten des Todesreiches sollen die Kirche nicht überwältigen. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und größer ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. Kennzeichnet dies dein christliches Leben, diese Wahrheiten? Lebst du in diesem Sieg über deine Sünde? Strebst du danach, geheiligt zu werden? Oder beanspruchst du den Sieg über die persönliche Sünde oder deine persönliche Sünde? Unterordnest du alle deine Wünsche und Sorgen dem Herrn? Abschließend möchte ich euch ermutigen, über 4. Mose 13 nachzudenken. Genau wie die Kundschafter im 4. Mose 13 werden wir jetzt vor zwei Möglichkeiten gestellt. Wir können diesen Weg gehen oder in diesen Weg. Falls du dich nicht mehr an diese Geschichte erinnern, möchte ich euch kurz daran erinnern. Gott hat sein Volk auf wundersame Weise an die Grenze des verheißenen Landes gebracht, genau wie er es versprochen hat. Er befiehlt seinem Volk, 12 Kundschafter auszusenden, um das Land zu besichtigen. Aber bitte erinnern, alle 12 Kundschafter sind auf dieselbe wundersame Weise aus Ägypten herausgekommen. Alle 12 sahen die 10 Plagen über Ägypten. Alle 12 zogen trockenen Füßes durch das Rote Meer, nur um sich dann umzudrehen, um zu sehen, wie die mächtigste Armee der Welt von den Wellen weggespült würde. Alle 12 würden dann tagsüber von einer Wolke und nachts von Feuer durch die Wüste geführt. Alle 12 ließen, Gott ließ Nahrung für alle 12 vom Himmel regnen und ließ frisches Wasser aus Felsen sprühen. Sie haben dieses Wasser getrunken, alle 12. Alle 12 sahen Gottes Herrlichkeit auf dem Berg Sinai. Und endlich haben alle 12 dasselbe Land gesehen. Die haben die gleichen Produkte, die gleiche Landschaft, alles gesehen. Und sie haben gesehen, dass es ein fruchtbares und wunderbares Land war. Genau wie Gott gesagt hat. Alle 12 sahen die gleichen Feinde. Aber alles war genau wie Gott gesagt hat. Aber vielleicht erinnert euch daran, dass diese 12 Kundschafter nicht miteinander einverstanden waren, was sie folglich tun sollten. Am Ende kamen 10 von ihnen zu einer Schlussfolgerung und die letzten 2 kamen zu einer anderen. Die 10 sagte: Ja, okay, Gott hat Großes getan, er hat uns ein wunderschönes Land gegeben, aber es ist unmöglich. Diese Feinde sind zu viel. Wir sehen aus wie Grashüpfer, wenn wir neben ihnen stehen. Es kann nicht sein. Das hat die 10 gesagt. Die anderen 2 sagten: Doch, Gott hat bisher uns geholfen. Er ist bisher uns treu und er hat uns befohlen. Darüber hinaus hat er uns versprochen und wir vertrauen ihm. Deswegen müssen wir reingehen. Wir sind bereit. Was war der Unterschied zwischen den 10 und den 2? Wie können sie alle dieselben Erfahrungen, Beobachtungen und Ereignisse gemacht haben und dennoch so zu entgegengesetzten Schlussfolgerungen kommen? Was war der Unterschied zwischen den 10 und den 2? Der einzige Unterschied waren die Augen, mit denen sie das Land betrachteten. Brüder und Schwestern, als wir zum Ende kommen. Mit welchen Augen sehen wir unsere gegenwärtigen Umstände? Woran glaubst du? Und wofür vorbeugst du dich? Worauf vertraust du dich? Die 10 Kundschafter sehen viele Dinge. Sie haben alles gesehen. Aber ihre Augen sahen nicht den Herrn Gott. Sie wussten, wo sie gewesen waren. Sie wussten, wohin sie gingen. Aber sie kannten Gott nicht. Sie haben Gott nicht gesehen. Sie sahen Feinde. Sie sahen Schwierigkeiten. Und sie sahen Umstände. Und das prägte ihre Erwartungen und ihr Vertrauen. Aber die anderen beiden, die haben Augen des Glaubens. Sie sahen Gott. Ihre Augen sahen nicht erst die Schwierigkeiten und Umstände, sondern sie blickten zuerst aufwärts zum Herrn. Natürlich sahen sie auch Schwierigkeiten und Umstände, aber nicht zuerst. Und sie kannten Gott und sie kannten sein Wort. Und deshalb vertrauten sie auf ihn und sein Wort. Und im Endeffekt waren sie bereit, alles im Leben zu bewältigen. Kurz gesagt, die 10 wanderten im Schauen, nicht im Glauben. Und die 2 wanderten im Glauben, nicht im Schauen. Das ist dieselbe Einstellung wie bei Paulus, die wir heute haben sollten und haben können. Es gibt nichts Besonderes oder Individuelles an diesen Eigenschaften von Paulus oder die 2 Kundschaften. Diese Einstellung, ich bin bereit für Leben und Tod, und diesen Lebensstil sind das Potenzial und der rechtmäßige Besitz eines jeden Christen. Das bedeutet uns. Diese Haltung und die Fähigkeit, dem Tod und den Problemen mit Frieden und Freude zu begegnen, sind nur die Frucht des christlichen Lebens. Gib dich nicht mit einem kleinen Evangelium oder einem kleinen Gott zufrieden. Gib dich nicht mit der Selbstherrschaft zufrieden und gib dich nicht mit geistlicher Blindheit zufrieden. Wenn du diese Augen nicht hast, frag Gott danach. Zu dieser Frage wird er nie Nein sagen. Wie der Hymne sagt, richte den Blick nur auf Jesus. Schaue auf in sein Antlitz so schön, und die Dinge der Welt werden blass und klein, in dem Licht seiner Gnade gesehen. Freunde, wenn du auf Jesus blicktest, kannst du dann sagen, ich bin bereit. Lass uns beten. Vater, hilf uns, ein Volk zu sein, das sagen kann, ich bin bereit. Bereit, dir zu folgen und alles zu tun, was du verlangst, kostet es, was es wolle. Hilf uns, an das Evangelium zu erinnern und daran festzuhalten, dass wir uns an deine Barmherzigkeit erinnern, die uns rettet, und an deine Gnade, die uns heiligt. Hilf uns, ein Volk zu sein, das sich dir freudig unterordnet. Und hilf uns, ein Volk zu sein, das mit den Augen des Glaubens sieht und geht. Ohne dich können wir nichts tun. Darum bitten wir im Namen Christi. Amen.